Ja, das ist eine klasse Botschaft, die wir gerade gesungen haben. Das Kreuz. Ist uns das bewusst, dass wir eigentlich alle unter dem Kreuz sind? Paulus hat gesagt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Herrn, an Christus, der für mich gekommen ist, der gestorben und auferstanden ist. Wir können uns eigentlich nennen Gemeinde unter dem Kreuz. Auf dem schmalen Weg, der zum Himmel geht. Und das war eine gute Nachricht, die wir heute Abend auch weitergeben dürfen. Ja, haben wir unsere Bibel? Habt ihr eure Bibel bei? Das ist eine gute Idee. Ja, die Beröer aus der Apostelgeschichte, die waren sehr vorbildlich. Wisst ihr warum? Da steht drin, dass sie in der Schrift forschten, ob es sich so verhielte. Das heißt, wenn jemand predigte bei denen, da haben sie nachgeguckt, was redet der da? Ist es in Ordnung? Und dann möchte ich auch darum bitten, wenn ich etwas Verkehrtes sage, erinnert mich, korrigiert mich, kein Problem. Wenn wir wollen, können wir aufschlagen. 1. Samuel Kapitel 24. Es geht einfach darum, drei Könige in einer Höhle. Das ist das Unterthema eigentlich. Und ist uns klar, dass in dem Augenblick, wo wir die Bibel aufschlagen, wir es mit Gott zu tun haben. Wir haben es auch mit Gott zu tun, auch ohne Bibel, das ist schon klar. Er sieht uns und er kennt uns. Aber das ist interessant. In dem Augenblick, wo ich mich mit Gottes Wort beschäftige, habe ich es mit ihm zu tun. Er spricht zu mir. Ich kann auf ihn hören und kann seinen Weg erkennen, den er mit mir haben möchte. Außerdem ist die Bibel das einzige Buch der Welt, dessen Autor jeden Leser persönlich kennt. Es schreiben viele Menschen viele Bücher, aber die Autoren kennen nicht jeden ihrer Leser. Aber Gott kennt jeden Leser seines Wortes und es ist ein Liebesbrief an uns und er kennt jeden Leser ganz genau. Auch heute Abend, wenn wir zusammen sind und die Bibel aufschlagen, müssen wir uns darüber im Klaren sein. Gott sieht in unser Herz, er kennt unsere Gedanken. Hier steht noch die Kunst, das Böse mit Gutem zu vergelten. Wer nimmt von euch gerne Nachteile in Kauf? Wer von euch lässt sich gerne über den Tisch ziehen? Wer von euch zieht gerne den Kürzeren? Kennt ihr diesen Begriff? Pinneken ziehen oder wie man das nennt, den Kürzeren ziehen. Ich denke, niemand von uns. Und wir haben oft Schwierigkeiten damit. Ich habe damit Schwierigkeiten. Und wenn es irgendwie etwas gibt, wo ich merke, das stimmt, da stimmt was nicht, da ist was ungerecht, da haue ich gerne auf den Putz und sage, nee, so geht das aber nicht. Und habe damit meine Probleme. Ich finde in der Bibel den Abraham, wir lesen das im ersten Buch Mose in Genesis, dass er Nachteile in Kauf nahm, als er Lot seinen Neffen die Wahl ließ. Da gab es Schwierigkeiten und Stress mit den Hirten. Und Abraham, der Onkel von Lot, sagt, das ist nicht gut, dass wir uns ewig streiten. Also Lot, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Und er überließ dem Lot die Wahl. Und er nahm Nachteile in Kauf. Was macht der Lot? Er sieht die schöne, fruchtbare Ebene im Tal von Sodom und Gomorra und er ging dorthin und das Ende kennt ihr. Und Abraham blieb nichts anderes übrig, als auf die Berge in die Wüste zu gehen, wo es auch nicht viel genug Futter gab für die Viecher. Und er überließ Lot die Wahl und er vertraute auf Gott. Isaak, sein Sohnemann. Er wird der Brunnenbauer genannt, aus 1. Mose Kapitel 26. Er nahm Nachteile in Kauf, als mehrmals seine Brunnen zugeschüttet wurden. Dreimal habe ich es gelesen, haben irgendwelche Feinde und Nachbarn, die ihn nicht mochten, vielleicht neidisch waren, haben seine Brunnen zugeschüttet. Und er hat immer wieder einen neuen Brunnen gebaut. Ich dachte, das gibt's doch wohl nicht. Was eine Mühe ist es, einen tiefen Brunnen zu bauen, ohne Bagger. Das ist ein Ding. Er nahm auch Nachteile in Kauf. Und von David lese ich in 2. Samuel Kapitel 16, er war auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom und da kommt einer aus der Sippe oder aus der Truppe von Absalom aus einem kleinen Dorf namens Bahurim und er flucht und er schimpft und er wirft Dreck auf den designierten König David. Und dann sagt sein Feldherr und einer von der Leibwache, hör mal, soll ich ihm Kopf kürzer machen? Und was sagt David? Nein, bloß nicht. Lass ihn. Vielleicht hat der Herr zu ihm gesagt, dass er fluchen soll. Ja, und er ging seine Wege. Vielleicht haben die Leute, die Bodyguards oder die von der Leibwache ihm gesagt, nimm wenigstens einen Schirm oder einen Schutz, dass die Dreckklumpen dich nicht stören. Und David nahm Nachteile in Kauf und ließ sich beleidigen. Das ist ein hartes Ding. Vorbildlich. Nun, wenn vielleicht Jochen mal ein paar Fotos zeigen könnte. Ich habe hier mal 4 Fotos mitgebracht von einer Quelle. Die Quelle nennt sich Engedi. Sie wird 5-mal in der Bibel erwähnt. Wörtlich bedeutet Engedi die Quelle des Zickleins. Sie liegt ein paar Kilometer vom Toten Meer entfernt. Bitte das nächste Bild. Und in einem wüstenartigen jüdischen Bergland. Und mitten aus weißen und kahlen, na das ist jetzt die Höhle, nehmen wir noch das nächste Bild. Das ist eine kahle Gegend, eine wüste Gegend. Mitten aus weißen, kahlen und toten Gestein schießt die Quelle hervor. Und dieses frische Wasser ermöglicht Menschen und Tiere das Leben. Nochmal das nächste Bild bitte. Da sehen wir das Tote Meer mit dem Gebirge hinten dran. Im späten 2. Jahrtausend vor Christi Geburt wurde sie, diese Quelle, dem Stamm Juda zugeteilt. Das lesen wir in Josua 15. Und in der Nähe wurde auch König Josaphat von seinen Feinden angegriffen. Und eines Tages, vermutlich nach der Rückkehr des Messias, werden Fischer an dem Ort Engedi bei gesundem Wasser des Toten Meeres ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Das können wir nachlesen in Hesekiel 47, Vers 10. Eine Prophetie, eine Voraussicht darauf, dass der Herr Jesus Christus auch das kranke, kaputte, tote, salzige Wasser dieses Meeres auch sauber machen kann. Nun, in der bekanntesten Geschichte um Engedi flüchtet der designierte König David in eine große Höhle. Vielleicht nochmal 2 Bilder zurück, dann kommt dann die Höhle. Hat die Reihenfolge nicht so geklappt. Ja, da können wir uns das vorstellen. David ist in einer großen Not. Der Throninhaber König Saul war schlichtweg neidisch auf seinen Schwiegersohn und den erfolgreichen Kriegsmann David. Und tief in dieser Steinhöhle hielt sich der ehemalige Hirte mit seinen Männern, mit seiner Truppe auf. Das waren Verfolgte, Verschuldete, Verbitterte, so lesen wir es in 1. Samuel 22. Outlaws, könnte man salopp sagen, oder Desperados, Haudegen und Nichtsnutze. 400 Männer hatte er zunächst, später waren es sogar 200. Und ausgerechnet in dieser Höhle, wo David seine geheime Kommandozentrale hatte, sage ich einmal, legt sich König Saul hin und macht dort eine Pause. Und im 1. Samuel Kapitel 24, da lesen wir gerade diese Begebenheit, da kommt es zu einem ersten großen Showdown zwischen diesen beiden Königen. Hören wir dazu einige Sätze aus Gottes Wort. Ich zitiere 1. Samuel 24. Als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, berichtet man ihm, gib acht, David ist in der Steppe von Engedi. Da nahm Saul 3000 Mann, ausgesuchte Leute aus ganz Israel und zog aus, um David und seine Männer bei dem Steinbockfelsen zu suchen. Auf seinem Weg kam er zu einigen Schafhürden. Dort war eine Höhle. Saul ging hinein, um seine Notdurft zu verrichten. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Ich denke, diese Szene kann sich ein Hollywood-Regisseur nicht besser ausdenken. Engedi, diese Höhle, ein weit verzweigtes Höhlensystem, und in einer dieser Höhlen, ganz, ganz am Ende, haben sich die Männer von David ein Versteck eingerichtet, seine geheime Kommandozentrale. Und am Eingangsbereich dieser Kommandozentrale, ganz vorne an, kommt auf einmal König Saul und lässt sich dort nieder. Ja, um was eigentlich zu tun? In meiner Kinderbibel zu Hause stand früher, um zu schlafen, ein Nickerchen zu halten. Vielleicht wollte man den Kindern das nicht zumuten, sich darüber Gedanken zu machen. Egal. Aber das hebräische Wort, das hier steht, müsste eigentlich übersetzt werden mit Notdurft verrichten. Es war halt kein Dixi-Klo in der Nähe. Also, rein in die Höhle. Das muss man sich so vorstellen, dass man sich hinhockt, wie es hier steht, und er hatte einen langen Königsmantel an, und dieser Mantel, ja, man musste dann ihn weit von sich nehmen, damit nichts, naja, daneben geht oder reingeht. Und das Unglaubliche also, David mit seinen Männern in der Höhle, und sie können es kaum glauben, ein schemenhaftes Licht. Sie müssen blinzeln und sagen David dann, was da vorne passiert. Und wir lesen in Vers 5, da sagten die Männer zu David, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich gebe deinen Feind in deine Gewalt, du kannst mit ihm jetzt machen, was dir richtig erscheint. David, das ist der Tag des Herrn. Dein Tag, schau da, dein Feind ist in deiner Hand. Saul, der dir ans Leder wollte, völlig schutzlos, hilflos, komplett kampfunfähig. Das ist die Chance, David, die Gott dir jetzt gibt. Besser geht's doch nicht, oder? David bedrängen den jungen Flüchtling. Anders gesagt, sagen zu David, komm David, drück ab. Kommen wir zu uns heute. Der Mensch, der mir das Leben schwer macht, oder die Person, die mir so viel Schlimmes zugefügt hat, oder derjenige, der vielleicht oft gesagt hat und gezeigt hat, ich hasse dich, du bist ein blöder Hund, ich arbeite gegen dich. Dieser Mensch ist dir oder mir auf einmal hilflos ausgeliefert. Das ist doch die Chance. Den mache ich fertig, den haue ich in die Pfanne, den bringe ich um. Ja, ich würde sagen, das ist Versuchung, eine fromme Versuchung. Die Männer sagen sogar ganz fromm, David, das ist der Tag des Herrn. Du bist gesalbt, du wirst König. Das kannst du jetzt alles haben, sofort. Nimm die Chance und bring ihn um. Hilf dir selbst und erledige Saul in einem Handstreich. Versuchung. Das ist eine fromme Versuchung. Ich werde an unseren Herrn und Erlöser, an Jesus Christus erinnert. So wie Jesus, der am Kreuz hängt und die Menschen kommen vorbei und sie sagen, wenn du Sohn, der Sohn Gottes bist, dann hilf dir selbst, steig vom Kreuz, mach was, zeig, dass du Gottes Sohn bist und dass er auf deiner Seite steht, hilf dir selbst. Und der Herr Jesus Christus hätte vom Kreuz runtersteigen können und hätte ihn zeigen können, den Menschen, was eine Harke ist. Das ist der Tag des Herrn, jetzt räche ich mich. David gerät in die Versuchung. Wir wissen nicht aus der Schrift, wie lange er darüber nachgedacht hat. Was mache ich denn jetzt? David hat noch im Ohr, was er selbst einmal gesagt hat. In einem seiner Lieder. Gott hilft nicht durch Schwert oder Spieß, sondern Gottes Wege sind andere. Und dann steht David auf, schleicht sich. Ja, hat jemand schon mal Karl May gelesen irgendwie? Ja, Winnetou, Old Shatterhand, Old Firehand. David schleicht sich durch die Höhle von hinten an König Saul heran, ganz langsam. Man kann sich das vorstellen, die Spannung, das Knistern. Man kann es sich filmisch vorstellen und schneidet einen Zipfel vom Königsmantel des Saul ab. Und dann flitzt er zurück ins Dunkel der Höhle zu seinen Männern. Und in Vers 6 lesen wir, danach aber schlug David das Gewissen, weil er einen Zipfel vom Mantel Sauls abgeschnitten hatte. Im alten Orient gehörten die Kleider zur Person dazu. Wenn man sie beschädigte, diese Kleidung, ruinierte, angriff, kaputt schneidete, dann ruinierte man die Person, die darin steckt. Deswegen schlug David das Gewissen, denn er sagte zu seinen Männern, oh, der Herr bewahre mich davor, meinem Gebieter, dem Gesalbten des Herrn etwas anzutun und Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David fuhr seine Leute mit scharfen Worten an und ließ nicht zu, dass sie sich an Saul vergreifen. Nein, nicht, ich helfe dir selbst, ich bin nicht Gott, sondern Gott ist Gott und Saul ist sein Gesalbter, sein König und den taste ich keineswegs an. Warum? David wusste, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. Kommen wir kurz zu uns. Ich meine manchmal, meine Stunde ist jetzt gekommen, einen bestimmten Brief zu schreiben, an den oder an die Person, an irgendjemand, den ich da ganz deutlich sagen will, so geht das nicht. Ich schreibe eine E-Mail, drücke auf Senden und schon ist die Katastrophe da. Es kommt ein Brief zurück, eine E-Mail zurück. Keine Ahnung, was passiert, eine Not gebiert die andere und schon gibt es Streit, Spannung, Zertrennung, was auch immer. Und die Not ist groß. Nun, es geht folgendermaßen weiter. Saul hat die Höhle inzwischen verlassen. Er hat seinen Weg fortgesetzt und auch David stand auf, verließ die Höhle und rief dem Saul zu, mein Herr und mein König. Saul blickt sich um, David verneigt sich zur Erde und warf sich vor ihm nieder. Dann sagte David zu Saul, wir lesen es hier in diesen Versen, warum hörst du auf die Worte von Leuten, die sagen, gib Acht, David will dein Verderben. Doch heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass der Herr dich heute in der Höhle in meine Gewalt gegeben hat. Man hat mir gesagt, ich solle dich töten, aber ich habe dich geschont. Ich sagte, ich will nicht die Hand an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh hier, mein Vater, hier der Zipfel deines Mantels in meiner Hand. Wenn ich einen Zipfel deines Mantels abgeschnitten und dich nicht getötet habe, kannst du erkennen und einsehen, dass ich weder Bosheit noch Aufruhr im Sinne habe und dass ich mich nicht gegen dich versündigt habe. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Der Herr soll mich an dir rächen, aber meine Hand wird dich nicht anrühren. Das ist meines Erachtens der Schlüsselvers oder der goldene Vers in diesem Abschnitt. Der Herr soll zwischen mir und dir entscheiden. Ich will mich nicht rächen. Ich warte auf die Stunde des Herrn. Boah, und das fällt uns oft so schwer. Denken wir kurz darüber nach, ob es irgendetwas gibt in unserem Leben, wo wir geneigt sind, Hand anzulegen, irgendetwas zu tun, wo Gott durch das Gewissen, durch den Heiligen Geist sagt, wait a minute, warte still. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was mir hier an David gefällt, ist dies. Er sagt seinem Schwiegervater mit anderen Worten, Saul, ich habe gar nicht vor, dir den Thron abzujagen. Ich bin kein Königsmörder. Ich achte dich, weil du der Gesalbte des Herrn bist. David sieht Saul mit der Brille Gottes. Wenn da Wut und Unversöhnlichkeit ist, wenn man ärgerlich ist oder ungeduldig, wenn da Bitternis ist oder Selbstgefälligkeit, das fällt uns schwer, oft schwer. Die Menschen um uns herum, unsere Brüder und unsere Schwestern, mit der Brille Gottes zu sehen. Aber er kann Saul ehren und achten, weil er von Gott dazu befähigt wurde. Und wir kennen auch den Satz von unserem Herrn Jesus, der gesagt hat, liebt eure Feinde. Das lesen wir in der Bergpredigt. Liebt eure Feinde. Sieh den anderen, der dir das Leben schwer macht, der dir ans Leder will. Sieh den anderen aus der Perspektive Gottes. Ein geliebter Bruder, eine geliebte Schwester, ein geliebtes Kind Gottes. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht das Gespräch mit dem anderen suchen sollten, wenn da irgendwie Ungereimtheiten sind. Wir müssen auch nicht alles unter den Teppich kehren. Wenn man das immer wieder macht, gibt es eine dicke Beule. Später fällt man über die Beule und dann gibt es auch was auf die Nase. Das ist auch nicht gut. Ja, der andere ist in Gott ein Christus wert. Jeder ist dem anderen ein Christus wert. Und auch deshalb, mit dieser Brille auf der Nase, werden wir von Gott befähigt, den Feind zu achten und zu ehren. Vielleicht fällt dir jetzt in diesem Augenblick eine Person ein, wo du merkst, da ist irgendwie Unversöhnlichkeit, da ist Ärgernis, da ist Bitterkeit. Da ist noch eine Wurzel. Gott ist Herzspezialist und er ist ein Herzchirurg. Er kann auch eine bittere Wurzel aus dem Herzen entfernen, wenn wir der Liebe Gottes Raum geben. Nun, nachdem David zu Saul gesprochen hatte, geht's weiter in Vers 17. Da sagt Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen. Und sagte zu David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, während ich böse an dir gehandelt habe. Du hast heute bewiesen, dass du gut an mir gehandelt hast. Obwohl der Herr mich in deine Gewalt gegeben hatte, hast du mich nicht getötet. Wenn jemand auf seinen Feind trifft, dann lässt er ihn dann im Guten seinen Weg weiterziehen? Der Herr möge dir mit Guten vergelten, was du mir heute getan hast. Jetzt weiß ich, dass du König werden wirst und dass das Königtum in deiner Hand Bestand haben wird. Darum schwöre mir nur beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht aus dem Haus meines Vaters austilgen wirst. Wenn eine neue Dynastie an die Macht kam, früher ist es oft so gewesen, manchmal auch heute noch, da werden erstmal die anderen beseitigt, aber radikal. Saul hatte die Angst, dass David sich rächen würde, aber David schwor es Saul und Saul zog nach Hause. David und seine Männer stiegen wieder in die unzulänglichen Berge hinauf. Saul ist überwunden, nicht durch Hass, nicht durch Rache, sondern durch das Gute. Daher ist Saul tief beschämt, aber die beiden wurden auch danach nicht mehr Kuschelfreunde, das ist nicht der Fall. Saul geht dann diesen einen Weg und David geht in die andere Richtung weiter. Saul wird später immer noch mal versuchen, David umzubringen und wieder, er wird sich David als derjenige erweisen, der das Böse mit Gutem überwindet. Saul wird von Gutem überwunden. Auch das sagt Paulus in dem Römerbrief in Kapitel 12, dass wir das Böse mit Gutem überwinden sollen. Und David wird auch das Versprechen, das er hier gibt, ich werde deine Familie später nicht austilgen, wird er einlösen. Auch später, als Saul schon längst gestorben war, hat David weiter das Böse mit Gutem überwunden. Eine Predigt wäre noch interessant, ihr könnt es gerne nachlesen aus 2. Samuel 9. Da gibt es einen Mann namens Mephiboset, ein Nachkomme von Saul, und der David hat ihm viel Gutes getan und ihm Barmherzigkeit und Güte erwiesen. Ja, was können wir nun heutzutage, 3000 Jahre später, was können wir denn aus dieser Episode lernen? Da habe ich einen Punkt, der lautet, wir sollten nicht erwarten, vor Schwierigkeiten verschont zu bleiben. Oder? Wer kennt das nicht? Schwierigkeiten im Leben. Manche haben Schwierigkeiten mehr als schöne Tage, aber manchmal ist es so. Paulus sagt sogar, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, verfolgt werden. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt. Das heute zunehmend gepredigte Wohlstandsevangelium, also Glaube an den Herrn, also Glaube bringt Gesundheit, Glaube bringt Reichtum und Erfolg, das kann nur von der Bibel her gelehrt werden, wenn man gewisse Aussagen einfach ausklammert und sich vor allem an Gottes Verheißung für Israel im Alten Testament klammert. Aber selbst da ging es nicht immer gut, wie uns der Text heute zeigt. David hat schon früh in seiner Jugendzeit gelernt, die Schwierigkeiten mit Gott zu meistern. Schwierigkeiten mit Gott meistern. Denken wir an die Kämpfe mit den wilden Tieren, den Riesen Goliath und an die Philister mit David, der damit immer wieder viel mit zu tun hatte. Wie reagierst du auf die Schwierigkeiten und Probleme deines Lebens, die dir täglich begegnen? Nimmst du dir noch Zeit, mit dem Herrn darüber zu sprechen, dir Mut und Trost aus Gottes Wort zu nehmen? In meiner Bibellese täglich bin ich gerade in dem Exodus, in dem 2. Buch Mose, und es macht mir Freude, jeden Tag ein oder zwei Kapitel in der Bibel zu lesen, ein paar Gedanken darüber zu machen und mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und manches Mal ist es so, dass das Wort Gottes mich sauber macht und reinigt, Klarheit verschafft, mir Geduld schenkt und ich lerne viel von Leuten, die in Gott ihr Vertrauen gesetzt haben. Ich denke, das dürfen auch wir heutzutage, 3000 Jahre später. Wir werden nicht vor Schwierigkeiten verschont, aber wir dürfen unsere Schwierigkeiten bei ihm abladen und er sagt uns ganz deutlich an vielen Stellen, alle eure Sorgen werft auf mich, ich sorge für euch. Das sagt der Herr Jesus Christus ganz persönlich zu dir und mir. Wir können uns an dem Beispiel, an dem Verhalten von David ein Beispiel nehmen. Was denn zum Beispiel? Er wähnt sich nicht von Gott verraten. Warum kannst du das zulassen? Nein, so nicht. Er wähnt sich nicht von Gott verraten, obwohl er schuldlos war. Nicht verwirrt oder zynisch, sondern gelassen und gläubig nimmt David Unrecht als Führung Gottes hin. Das ist etwas, was mir so schwer fällt. Unrecht als Führung Gottes in meinem Leben anzuerkennen. Weil Gott mit mir einen Plan hat. Weil Gott mir an meinem Charakter etwas ändern will. Und Veränderung, das mag ich gar nicht so gerne. Ich möchte nicht verändert werden. Ich mag nicht Korrektur. Manchmal, wenn meine Frau mich korrigiert, dann brumm ich schon mal so innerlich. Ja, warum denn? Das ist mein Stolz. Boah, ich bin jetzt 66, muss ich erst 66 werden oder 70, um zu lernen, dass Gott doch das Gute dabei vorhat, wenn ich Korrektur bekomme. Aber meine in mir wohnende sündige Natur mag das einfach nicht leiden, das alte Ich. Das andere, was ich von David lerne hier, er vergilt nicht Böses mit Bösen. Saul hätte es verdient, aber Saul brauchte keinen Schaden von David zu fürchten. Ich sag's mal, deine Feinde würden nichts fürchten von dir, weil du sie lieb hast. Das ist doch ein Ding. Noch etwas von David. Er lässt sich nicht von anderen verführen. Die anderen sagen, komm, er ist in deiner Hand. Das ist die Chance. Jetzt kannst du mit ihm machen, was du willst. Nein, er lässt sich auch nicht von anderen verführen, sondern behält einen klaren Kopf und einen rechten Kurs. Gottesfürchtig wirkende Freunde wollen ihre Rachsucht unter Gottes Führung, in Anführungsstrichen, kultivieren und wollen die Lynchjustiz fromm verbrämen. Und Davids Kommentar ohne mich. Das finde ich klasse. Und noch etwas von David. Er bewahrt seine Achtung vor Sauls göttlicher Salbung zum König. Er schiebt damit seiner eigenen Vernunft einen Riegel davor. Meine Schwester im Herrn, mein Bruder im Herrn ist ein erlöster Mensch und hat Gnade erlebt und erlebt die Güte Gottes und die Barmherzigkeit. Und meine Schwester und mein Bruder im Herrn kann sagen, die Güte des Herrn ist, dass ich nicht aufgerieben bin. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Auch die Schwester und der Bruder erlebt Gnade, Treue und Barmherzigkeit Gottes. Und ich hau dann da rein und möchte mich rächen? Gott handelt anders. Somit schiebt also David seine eigene Vernunft einen Riegel vor. Also einen vernünftigen Grund, sage ich mal, für gewalttätiges Handeln hätte er finden können. Wenn man diesen ganzen Bericht liest und das prüft, da wird man keine allzu große Fantasie für gebrauchen. Und zum Schluss, wir ziehen nie den Kürzeren, wenn wir unsere Verteidigung unserem Vater im Himmel anheimstellen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, oh, jetzt liegen Sie hier. Ich habe vorhin schon erwähnt, dieses Pinnekenziehen, kennt ihr das? Ich weiß noch früher, wenn wir zu Hause spülen mussten und abtrocknen mussten zu Hause, dann sagte meine Mutter so, zieht mal Pinneken, wer ist heute dran? Ja, meine Schwester Inge ist dran oder wer auch immer, eins von den Schwestern. Dann haben wir Pinneken gezogen. Gut, wer den Kürzeren zieht, der muss spülen. Jetzt hast du schon das Laub gekehrt. Vielleicht muss mal irgendjemand spülen, abtrocknen oder das Laub draußen kehren. Ich mache mal hier einen von diesen Pinneken ab. So, und dann können wir mal irgendwie Pinneken ziehen. Wer möchte Laub fegen? Na, weiß ich nicht, wer Laub fegen möchte nächstes Mal. So, Jochen, guck mal hier. Wenn du den Kürzeren ziehst, musst du Laub ziehen.
Musst du Laub ziehen?
Laub fegen. Was hast du?
Was? Hallo.
Ihr gemerkt?
Ich
bei Gott zieht man keine Kürze.
Ah.
Das ist die Lösung. Wir sind beide gleich. Das war ein kleiner Trick. War nur aus Spaß. Aber nehmt das einfach mal mit. Einfach mit in den Alltag. Bei Gott ziehen wir nie den Kürzeren, wenn wir unsere Verteidigung unserem Vater im Himmel anheimstellen. Nicht sofort, aber ganz allmählich schaufelt Saul sich sein eigenes Grab. Seine Herrschaft, Bibelleser wissen, was dann kommt, endet in Chaos und Niederlage. Also David kommt ohne Schuss, kommt er, also ohne Gewaltanwendung, zu dem ihm von Gott versprochenen Thron. Und dieser Thron wird ewig bestehen. Und eines Tages kommt auch der Erlöser Jesus Christus auf den Thron Davids. Und das ist das Schöne dabei. Der Schlüsselvers ist Verse 13 und 16, dass David das Böse nicht mit Bösen vergolten hat, sondern mit Gutem. Und Fazit: In unseren zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen in der Gemeinde Gottes stünde uns Christen Haltung und Handlung des zu Unrecht angegriffenen Davids gut an. Vielleicht ist das auch etwas, was ihr hier in Heiligenhafen, wir in Barsbek oder die Gemeinde weltweit erlernen darf. Auseinandersetzungen, Das ist etwas, was wir mit Gottes Art und Weise klären können. Dazu wünsche ich gutes Gelingen. Ach so, eine Frage ganz zum Schluss. Warum habe ich eingangs eigentlich von drei Königen gesprochen? Kannst du dich nochmal erinnern an diese Folie hier? Da war die Rede von drei Königen. Saul, David, war da noch ein König? Ich glaube, dass Gott auch dabei war. Zumindest bei David in seinem Herzen. Er lebte mit Gott. Er hatte seinen Schwiegervater als den amtierenden König und er selbst war designierter und gesalbter König. Aber der dritte König war mit im Bunde. Und das Schöne ist, auch in unserem Alltagsleben ist der König aller Könige, hoffentlich auch euer König, er ist mein König, durch Jesus Christus geworden. Und er soll die Ehre haben, er soll uns leiten nach seinem Wohlgefallen. Wir geben ihm dafür die Ehre und dafür preisen wir ihn. Gott segne euch von ganzem Herzen. Amen.